Kleine Geschichte zum Einstieg in den heutigen Text. Lewis oder Lew Wallace war ein berühmter amerikanischer General und Literat des 19. Jahrhunderts, der zusammen mit seinem Freund Robert Ingersoll, einem führenden amerikanischen Agnostiker, entschied, ein Buch zu schreiben, das für immer den Mythos des Christentums zerstören würde. 2 Jahre lang studierte Wallace in den Bibliotheken Europas und Amerikas und begann dann, sein Buch zu schreiben. Aber während Wallace das 2. Kapitel des Buches schrieb, fand er sich auf seinen Knien wieder und schrie zu Jesus Christus mit den Worten von Thomas, der auch einmal die Auferstehung von Jesus Christus angezweifelt hatte: Mein Herr und mein Gott. Das Buch, das Wallace schrieb, wurde zum größten Roman über die Zeit von Jesus Christus. Der Name des Buches ist Ben-Hur. Im englischen Original trägt das Buch den Untertitel Eine Geschichte des Christus. Die schicksalhafte Begegnung mit Ingersoll, so schrieb Lewis Wallace später, hatte also 2 Folgen. Zum einen das Buch Ben-Hur und zum anderen eine Hinwendung zu Gott und zu Jesus Christus. 1880 kam das Buch heraus und sofort wurde es ein Bestseller. Ben-Hur war nach der Bibel das meistverkaufte und meistgelesene Buch des 19. Jahrhunderts. Heute am Ostersonntag denken wir an die Auferstehung unseres Herrn Jesus Christus. Und wir wollen unsere Bibeln aufschlagen zu Lukas, Lukas Evangelium. Wir haben heute schon einiges daraus gehört. Lukas Evangelium, Kapitel 24. Ich beginne mit Vers 1. An dem ersten Wochentag aber, ganz in der Früh, kamen sie zu der Gruft und brachten die wohlriechenden Öle, die sie bereitet hatten. Sie fanden aber den Stein von der Gruft weggewälzt. Und als sie hineingingen, fanden sie den Leib des Herrn Jesus nicht. Und es geschah, als sie darüber in Verlegenheit waren, siehe, da standen 2 Männer in strahlendem Gewand bei ihnen. Als sie aber von Furcht erfüllt wurden und das Gesicht zur Erde neigten, sprachen sie zu ihnen: Was sucht ihr den Lebenden unter den Toten? Er ist nicht hier, sondern er ist auferweckt worden. Gedenkt daran, wie er zu euch geredet hat, als er noch in Galiläa war, indem er sagte: Der Sohn des Menschen muss in die Hände sündiger Menschen überliefert und gekreuzigt werden und am 3. Tag auferstehen. Und sie gedachten an seine Worte. Und sie kehrten von der Gruft zurück und verkündigten dies alles den 11 und den übrigen allen. Es waren aber die Maria Magdalena und Johanna und Maria des Jakobus Mutter und die übrigen mit ihnen. Sie sagten dies zu den Aposteln. Und diese Rede schien ihnen wie Geschwätz und sie glaubten ihnen nicht. Petrus aber stand auf und lief zur Gruft. Und als er sich hineinbeugte, sieht er nur die leinenen Tücher. Und er ging nach Hause und wunderte sich über das, was geschehen war. Diese Szene im Lukas-Evangelium ist uns sehr vertraut. Jesus Christus war gekreuzigt worden. Das war am Freitag. Dann hatte Josef von Arimathäa, ein gläubiges Mitglied des Sanhedrin, des jüdischen Hohen Rates, Pilatus um den Leib des Herrn Jesus Christus gebeten, um diesen in die Gruft zu legen. Danach feierte Israel den Sabbat. Am 1. Tag der Woche aber, am Sonntag, fanden die Jünger, Maria Magdalena und die anderen Frauen, Petrus und Johannes, die Gruft leer. Jesus war auferstanden. Und das ist es, was ihnen von den Engeln gesagt wurde. Was sucht ihr den Lebenden unter den Toten? Er ist nicht hier, sondern er ist auferstanden. Eigentlich hätte das mehr als ausreichen sollen, nicht wahr? Um alle zu überzeugen. Hier waren Engel, die zu ihnen gesprochen haben, die gesagt haben, er ist auferstanden. Und das Grab war leer. Aber die Jünger waren alles andere als überzeugt, dass das eingetreten ist, was ihnen Jesus Christus selbst mehrfach gesagt hatte. Und dann weiter in Vers 10. Es waren aber die Maria Magdalena und Johanna und Maria des Jakobus Mutter und die übrigen mit ihnen. Sie sagten dies zu den Aposteln. Und diese Reden schienen ihnen wie Geschwätz und sie glaubten ihnen nicht. Und so berichtet Lukas unmittelbar nach der Auferstehung von den zwei Jüngern auf dem Weg nach Emmaus. Ich lese weiter ab Vers 13. Und siehe, zwei von ihnen gingen an diesem Tag nach einem Dorf mit Namen Emmaus, 60 Stadien von Jerusalem entfernt. Und sie unterhielten sich miteinander über dies alles, was sich zugetragen hatte. Und es geschah, während sie sich unterhielten und miteinander überlegten, dass sich Jesus selbst nahte und mit ihnen ging. Aber ihre Augen wurden gehalten, sodass sie ihn nicht erkannten. Wir wissen heute nicht mehr genau, wo Emmaus liegt, dieses kleine Dorf, um das es hier geht, oder auf dem Weg, auf dem sie sich befanden. Aber wir wissen, dass es etwa 11 Kilometer von Jerusalem entfernt war. Das sehen wir hier aus der Angabe in diesem Bibeltext. Und wir wissen auch, dass diese Begegnung sich noch am gleichen Tag zutrat. Und so schloss sich der auferstandene Herr Jesus Christus diesen beiden Jüngern an und ging mit ihnen, ohne dass sie ihn erkannten. Gott hatte das verhindert, hatte ihre Augen verblendet. Und ich lese weiter ab Vers 17. Er sprach aber zu ihnen, was sind das für Reden, die ihr im Gehen miteinander wechselt? Und sie blieben niedergeschlagen stehen. Einer aber, mit Namen Kleopas, antwortete und sprach zu ihnen, bist du der Einzige, der in Jerusalem weilt und nicht weiß, was dort geschehen ist in diesen Tagen? Und er sprach zu ihnen, was denn? Sie aber sprachen zu ihm, dass von Jesus, dem Nazarener, der ein Prophet war, mächtig im Werk und Wort von Gott und dem ganzen Volk, und wie ihn die Hohepriester und unsere Obersten zum Todesurteil überlieferten und ihn kreuzigten. Wir aber hofften, dass er der sei, der Israel erlösen sollte. Doch auch bei all dem ist es heute der dritte Tag, seitdem dies geschehen ist. Hier waren zwei völlig frustrierte, geschockte, desillusionierte, traurige Jünger, Nachfolger Jesus Christus. Sie konnten es einfach nicht glauben, dass jemand im Umkreis von Jerusalem nichts von den Geschehnissen um die Kreuzigung von Jesus Christus wusste. Sie selbst waren offensichtlich gut informiert, denn sie kannten alle Details bis hin zur Kreuzigung und zur Grablegung vor 3 Tagen. Und weiter ab Vers 22, aber auch einige Frauen von uns haben uns aus der Fassung gebracht, die am frühen Morgen bei der Gruft gewesen sind. Und als sie seinen Leib nicht fanden, kamen und sagten sie, dass sie auch eine Erscheinung von Engeln gesehen hätten, die sagten, dass er lebe. Und einige von denen, die mit uns sind, gingen zur Gruft und fanden es so, wie auch die Frauen gesagt hatten, ihn aber sahen sie nicht. Offensichtlich hatten die beiden auch den Bericht vom leeren Grab und der Auferstehung durch die Augenzeugen gehört. Und dennoch waren sie völlig hoffnungslos. Warum? Warum waren die beiden an diesem Punkt so hoffnungslos? Weil sie nicht an die Auferstehung des Herrn Jesus Christus glaubten. Und hier ist, wie Jesus Christus diese Herzenshaltung der beiden beurteilt und ihren Glauben. Vers 25. Und er sprach zu ihnen, O ihr Unverständigen und im Herzen träge, an alles zu glauben, was die Propheten geglaubt haben. Jesus hält diese beiden Jünger für unverständig und für träge im Herzen, weil sie nicht an die tatsächliche Auferstehung des Herrn Jesus Christus geglaubt haben. Sie glaubten an die Prophetien über die Herrlichkeit und die Herrschaft des Messias, aber sie glaubten nicht auch an die Leiden und an die Auferstehung. Und das ist es, was ihnen sämtliche Hoffnung raubte. Denn ihr Erlöser, der Messias von Israel, ist vor 3 Tagen gekreuzigt worden. Wenn Jesus gelebt und gelitten hat, ohne wieder auferstanden zu sein, dann haben wir nichts. Die Auferstehung ist doch der Dreh- und Angelpunkt des christlichen Glaubens, unseres Glaubens. Paulus schreibt über die Wichtigkeit der Auferstehung Folgendes. Ich lese aus 1. Korinther vor, ihr braucht es nicht aufzuschlagen, 1. Korinther 15. Wenn aber Christus nicht auferweckt ist, so ist also auch unsere Predigt inhaltlos. Inhaltlos, aber auch euer Glaube. Und weiter unten. Wenn aber Christus nicht auferweckt ist, so ist euer Glaube nichtig. So seid ihr noch in euren Sünden. Die Kreuzigung und der Tod, die Auferstehung. Die Jünger hätten es verstehen sollen und sie hätten es auch verstehen können. Aber da sie die Auferstehung nicht verstanden, weil sie im Herzen träge waren und unverständig, begann Jesus ihnen Gottes Wort in Bezug auf sich selbst auszulegen. Vers 26, musste nicht der Christus dies leiden und in seine Herrlichkeit eingehen? Und von Mose und von allen Propheten anfangend, erklärte er ihnen in allen Schriften das, was ihn betraf. Die Schriften, Gottes Wort, sind völlig klar darüber. Jesus musste leiden, er musste sterben, er musste aber auch wieder auferstehen und den Tod besiegen. Die Jünger auf dem Weg, hier auf dem Weg nach Emmaus und ihre Zweifel und ihr Unglauben, das ist nur ein Beispiel für die vielen, die nicht an die Auferstehung geglaubt haben. Die meisten der Jünger haben nicht an die Auferstehung geglaubt, zumindest nicht zu diesem Zeitpunkt. Sie haben an den Worten von Jesus Christus und an den Prophetien gezweifelt. Warum? Die Auferstehung ist doch so oft prophezeit worden und Jesus hatte es selber gesagt. Zum Beispiel lesen wir im Alten Testament in Psalm 16, Vers 10, denn meine Seele wirst du dem Scheol nicht lassen und wirst nicht zugeben, dass dein Frommer die Grube sieht. Du wirst mir kundtun den Weg des Lebens. Fülle von Freude ist vor deinem Angesicht, Lieblichkeiten in deiner Rechten immer da. Oder Matthäus 17, Vers 22, ein ganz typisches Beispiel für das, was Jesus Christus gelehrt hat. Als sie sich aber in Galiläa aufhielten, sprach Jesus zu ihnen, der Sohn des Menschen wird überliefert werden in der Menschen Hände und sie werden ihn töten und am dritten Tag wird er auferweckt werden. Und sie wurden sehr betrübt. Jesus Christus hatte es ihnen gesagt. Oft hatte er es ihnen gesagt. Eigentlich war es ganz klar gewesen, dass Jesus auferstehen musste. Aber tatsächlich ist die Auferstehung wirklich schwer zu glauben. Sogar für Jesus Nachfolger. Und auch heute noch. Denn bisher, bis zu diesem Zeitpunkt, hatte noch niemand den Tod besiegt und überwunden. Die Auferstehung ist, wie gerade schon gesagt, der Dreh- und Angelpunkt des christlichen Glaubens. Dass Jesus gekreuzigt und begraben wurde und dann wieder auferstanden ist, damit wir, seine Nachfolger, seine Jünger, durch ihn leben können. Nur wenn die Auferstehung wirklich geschehen ist, können wir auf Jesus Christus als unseren Erretter wirklich vertrauen. Der Theologe Charles Ryrie schreibt über die Auferstehung Folgendes. Ist Christus nicht auferstanden, ist unser Zeugnis falsch, unser Glaube bedeutungslos und unsere Zukunft hoffnungslos. Ist Christus nicht auferstanden, sind die verstorbenen Gläubigen im absoluten Sinne tot, ohne Hoffnung auf Auferstehung. Wir, die wir leben, können nur bedauert werden, weil wir uns verleiten ließen, auf eine Auferstehung zu hoffen. Ist die Auferstehung nicht geschehen, haben wir keinerlei Hoffnung. Darum wurde und wird auch heute noch die Auferstehung von Gegnern des Glaubens immer wieder angegriffen. Und deshalb möchte ich euch an dieser Stelle eine Reihe von Beweisen für die tatsächliche körperliche Auferstehung von Jesus Christus geben. Bis auf einen dieser Beweise, die ich euch jetzt geben möchte, sind alle direkt aus der Bibel. Der letzte ist aus der Kirchengeschichte. Kritiker haben damit natürlich ein Problem, weil sie die Bibel nicht als Autorität anerkennen. Aber das ist ein Punkt, den habe ich in einer Predigt vor ein paar Wochen bereits schon mal belegt. Hier nur so viel über die Zuverlässigkeit der Bibel. Trotz ständiger Angriffe der Bibel hat sich immer wieder gezeigt, Gottes Wort ist einzigartig in seiner Kontinuität. Es ist einzigartig in seiner Verbreitung, einzigartig in seiner Übersetzung, einzigartig in seinem Fortbestand, einzigartig in seinen Lehren, einzigartig in seinem Einfluss auf die Literatur und einzigartig in seinem Einfluss auf die gesamte menschliche Zivilisation. Die Bibel ist einzigartig und sie ist historisch zuverlässig. Dazu gehören natürlich auch die Aussagen über die Auferstehung von Jesus Christus. Woher wissen wir also, dass die Auferstehung wirklich passiert ist? Der erste wichtige Beweis für die Auferstehung sind die Soldaten, die Pilatus auf das Geheiß der Hohepriester der Juden hin vor Jesus Grab gestellt haben, abgeordnet hat, diese zu bewachen. Ich lese euch mal vor aus dem Matthäusevangelium, Kapitel 27, 62. Am nächsten Tag aber, der auf den Rüsttag folgt, versammelten sich die Hohepriester und die Pharisäer bei Pilatus und sprachen: Herr, wir haben uns erinnert, dass jener Verführer sagte, als er noch lebte: Nach 3 Tagen stehe ich wieder auf. So befiehl nun, dass das Grab gesichert werde bis zum 3. Tag, damit nicht etwa seine Jünger kommen, ihn stehlen und dem Volk sagen, er ist von den Toten auferstanden. Und die letzte Verführung wird schlimmer sein als die erste. Pilatus sprach zu ihnen: Ihr sollt eine Wache haben. Geht hin, sichert es, so gut ihr könnt. Sie aber gingen hin und sicherten, nachdem sie den Stein versiegelt hatten, das Grab mit einer Wache. Wenn wir in Geschichtsbüchern nachlesen, dann werden wir verstehen, dass das nicht irgendwelche Soldaten waren. Ein Autor beschreibt es so: Eine römische Wache bestand aus 16 Mann, typischerweise, von denen jeder dazu ausgebildet war, 2 Meter Raum abzusichern, jeder einzelne von ihnen. Zusammen waren sie in der Lage, sich gegen ein gesamtes Bataillon, ein Bataillon besteht aus etwa 300 bis 1000 Soldaten, zu verteidigen. Also diese Gruppe von 16 Soldaten musste in der Lage sein, 300 bis 1000 Soldaten aufzuhalten und sich gegen sie zu verteidigen. Während einer Wache einzuschlafen war undenkbar. Ein Verstoß, der zu 100% mit dem Tode bestraft wurde. Es ist also nahezu undenkbar anzunehmen, wie die Pharisäer es hier taten, dass die Jünger kamen und Jesus Christus befreit haben. Die Jünger waren niemals oder wären niemals an der gut ausgebildeten, schwer bewaffneten Elite-Einheit an dieser Wache, römischen Wache, vorbeigekommen. Die Soldaten hätten alles daran gesetzt, dass das nicht passiert. Ihr Leben hing davon ab. Unmöglich, es war unmöglich. Doch das Grab war dennoch leer. Und jetzt die wichtige Frage: Glaubst du an die tatsächliche körperliche Auferstehung von Jesus Christus? Und dann ist da noch das Siegel, das die Soldaten auf Pilatus Geheiß hin am Grab anbringen ließen. Das, also dieses Siegel, wurde typischerweise mit Lehm befestigt, indem das Siegel des römischen Kaisers dann hineingepresst wurde. Und zwar wurden an 4 Seiten über Kreuz Fäden angebracht. In der Mitte haben die sich getroffen und dort wurde aus Lehm dieses Siegel angebracht und mit dem Siegel des römischen Kaisers versehen. So wäre es sofort entdeckt worden, wenn sich jemand an dem Grabstein zu schaffen gemacht hätte. Vorausgesetzt natürlich, sie hätten es vorher zuerst geschafft, an dieser Wache vorbeizukommen. Undenkbar. Aber Jesus Christus war am Sonntagmorgen dennoch nicht mehr im Grab. Glaubst du an die tatsächliche körperliche Auferstehung von Jesus Christus? Die Soldaten? Das Siegel? Der dritte Beweis für die Wahrhaftigkeit der Auferstehung ist der Grabstein. Die Bibel spricht hier von einem großen Stein. Also als ich vor ein paar Jahren mit Dr. Kober in Israel war, hatte ich die Gelegenheit, zum Gartengrab zu gehen und mir es anzuschauen. Das wurde von dem englischen General Gordon entdeckt. Wir wissen nicht, ob das wirklich die Gruft war, in die Jesus Christus gelegt wurde. Aber wenn man das Gartengrab gesehen hat, wenn man es selbst gesehen hat, diejenigen von euch, die vielleicht in Israel gewesen sind, oder diejenigen, die es schon mal auf Bildern gesehen haben oder in Fernsehberichten, dann werdet ihr einen guten Eindruck bekommen von der Art und Weise, wie dieser Stein aussah und wie groß der war und wie viel er gewogen haben musste. Ein Autor, John Cross, schreibt über den Stein, mit dem typischerweise ein solches Grab verschlossen wurde, so: Ein großer Stein aus einem Stück gefertigter, kreisrunder Stein mit einem Gewicht von etwa einer Tonne verschloss den Eingang. Da der Stein in einer Rinne ruhte, konnte die Tür auf- und zugerollt werden. In geschlossenem Zustand ruhte der Stein in einer kleinen Vertiefung genau vor dem Eingang, sodass er nicht einfach weggerollt werden konnte. Der Stein, der vor der Gruft lag, ist ein weiterer Beweis deshalb für die Auferstehung von Jesus Christus, weil er ihn unmöglich hätte selbst hinwegrollen können. Genauso wenig wie die Jünger das Grab unbemerkt von den römischen Soldaten hätten öffnen können. Der Stein war so schwer, dass er nur von mehreren Personen hätte bewegt werden können. So erklärt sich dann auch der Wortwechsel der Frauen am Sonntagmorgen, die sagten: Und als der Sabbat vergangen war, kauften Maria Magdalena und Maria, die Mutter des Jakobus, und Salome wohlriechende Öle, um hinzugehen und ihn zu salben. Und sie kommen sehr früh am ersten Wochentag zu der Gruft, als die Sonne aufgegangen war, und sie sprachen zueinander: Wer wird uns den Stein von der Gruft wegwälzen? Und als sie aufblickten, sehen sie, dass der Stein zurückgewälzt ist. Er war nämlich sehr groß. Die Frauen hatten Zweifel, sie haben sich gefragt: Wer wird uns diesen Stein wegrollen? Sie wussten es, sie konnten es selber nicht tun, und es waren mehrere Frauen, sie hätten es nicht tun können alleine. Und trotzdem haben die Frauen Jesus Christus in dem Grab nicht gefunden. Glaubst du an die tatsächliche, körperliche Auferstehung von Jesus Christus? Ein weiterer Beweis für die Auferstehung sind die Leinentücher, in die Jesus Christus nach seinem Tod eingewickelt wurde. Ich lese aus dem Johannesevangelium. Da ging Petrus hinaus und der andere Jünger, und sie gingen zur Gruft, und die beiden aber liefen zusammen. Und der andere Jünger lief voraus, schneller als Petrus, und kam zuerst zu der Gruft. Und als er sich vorüberbückt, sieht er die Leinentücher da liegen. Doch ging er nicht hinein. Da kommt Simon Petrus, der ihm folgte, und ging hinein in die Gruft und sieht die Leinentücher da liegen. Und das Schweißtuch, das auf seinem Haupt war, nicht zwischen den Leinentüchern liegen, sondern für sich zusammengewickelt an einem besonderen Ort. Da ging nun auch der andere Jünger hinein, der zuerst zu der Gruft kam, und er sah und glaubte. Vorher, wenn wir vorher schauen im Johannesevangelium, dann können wir nachlesen, dass Nikodemus etwa 100 Pfund, also 65 bis 75 Kilo, einer Mischung verschiedener Gewürze zur Vorbereitung des Leichnams nach der jüdischen Tradition mitgebracht hatte, um Jesus Christus darin einzubalsamieren. MacArthur sagt in seiner Studienbibel darüber: Die Juden balsamierten ihre Toten nicht ein, sondern verwendeten dieses Verfahren, um den Geruch, also sie balsamierten ihn nicht ein wie die Ägypter zum Beispiel, sondern sie verwendeten dieses Verfahren, um den Geruch der Verwesung zu unterdrücken. Obgleich die Juden aromatische Gewürze verwendeten, war es bei ihnen nicht Sitte, den Körper einzubalsamieren. Sie wickelten den Leichnam in Leinentücher und fügten den einzelnen Lagen und Falten Gewürze hinzu. Die Auferstehung von Jesus Christus war anders als die zum Beispiel von Lazarus. Während Lazarus auf den Befehl von Jesus Christus hin noch mit den Leinentüchern umwickelt das Grab verließ, fanden die Jünger die Leinentücher hier noch am gleichen Ort, wo der Leichnam gelegen hatte. Und das Schweißtuch, also ich würde sagen mit allem Humor, den diese ganze Situation mit sich bringt, lag ordentlich gefaltet an einem anderen Ort. MacArthur schreibt weiter: Der Zustand dieser Gegenstände deutet nicht auf einen Kampf hin, nicht auf ein eiliges Auswickeln des Körpers durch Grabräuber, die den Körper sowieso nicht ausgewickelt hätten, da der Transport des eingewickelten Körpers an einen anderen Ort viel leichter und angenehmer gewesen wäre. Alle Begegnungen lassen darauf schließen, dass den Körper niemand weggenommen hatte, sondern dass er durch die Grabtücher hindurch entwich. Die Leinentücher, die gebraucht wurden, um den toten Jesus Christus einzuwickeln, haben den Apostel Johannes von der Auferstehung überzeugt, sodass er dann sagte, und dass es hieß, er sah und glaubte. Glaubst auch du an die tatsächliche, körperliche Auferstehung von Jesus Christus? Noch ein Beweis für die Auferstehung sind die Wunden am Körper des auferstandenen Jesus. Thomas, der den Bericht der anderen nicht glaubte, wollte sich nicht überzeugen lassen, bis er die Wunden an Jesus Christus Körper gesehen hatte. Wieder das Johannesevangelium schreibt darüber. Dann spricht er zu Thomas, reiche deinen Finger her und siehe meine Hände und reiche deine Hand her und lege sie in meine Stelle, in meine Seite und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Als er das getan hatte, als Thomas das getan hatte, war die einzige logische Reaktion für ihn auszurufen, mein Herr und mein Gott. In diesem Moment glaubte Thomas, dass Jesus Christus tatsächlich auferstanden war. Glaubst auch du an die tatsächliche körperliche Auferstehung von Jesus Christus? Und dann die vielen Menschen, von denen Jesus nach seinem Kreuztod erschienen ist. Das ist schon aufgrund der Vielzahl dieser Personen wahrscheinlich eines der herausragendsten Beweise für seine Auferstehung. Insgesamt wurde Jesus Christus von mehr als 500 Personen direkt gesehen. Er erschien der Maria Magdalena, den anderen Frauen. Er erschien dem Petrus, den Jüngern auf dem Weg nach Emmaus, den 10 Aposteln, dann Thomas und den anderen Aposteln, zu einer wieder anderen Zeit den 7 Aposteln, dann allen Aposteln zusammen und nochmal im Matthäusevangelium auch nochmal allen Aposteln. Dann 500 Gläubigen, schreibt Paulus, von denen die meisten übrigens zu Paulus Zeiten noch lebten. Dann erschien er dem Jakobus und zuletzt Paulus auf dem Weg nach Damaskus. Das waren alles Augenzeugen von der Auferstehung. Also Katrin und ich, wie einige von euch, die meisten von euch wissen, waren vor kurzer Zeit in Amerika und gestern, vor genau 2 Wochen, waren wir in New York City. Wir waren früher sehr oft in New York und wollten New York unbedingt nochmal wiedersehen. Und so waren wir mit unserer ganzen Familie und Freunden vor 2 Wochen in New York City, den ganzen Tag. Und eine natürlich etwas traurigere Sache, die wir uns angesehen haben, war selbstverständlich Ground Zero. Der Überrest dessen, was übrig geblieben ist von den Twin Towers, die im September 2001 zerstört wurden durch dieses unglaubliche Ereignis, dass Flugzeuge in diese Türme hineingeflogen sind, dass sie dann zusammengestoßen sind. Diese Türme, wenn ihr sie gesehen habt auf Bildern oder tatsächlich, waren das Merkmal von New York City. Und wenn man in New York war, und mir ist das jetzt erst aufgefallen, nachdem ich wieder da war, nachdem also die Türme zerstört waren, war ein zentraler Punkt in dieser Stadt, nach dem man sich immer richten konnte. Und man hat auf diese Türme geschaut und wusste zu jeder Zeit, okay, hier ist Uptown, hier ist Downtown, hier ist Midtown, hier sind die Türme. Und es ist eine unglaubliche Sache passiert, damals, am 11. September. Und wir haben also nur noch die Ruinen des Ganzen gesehen. Ein unglaubliches Ereignis. Fast zu unglaublich, um es wirklich für wahr zu halten. Doch ich denke, keiner von uns hat Zweifel daran, oder? Dass das tatsächlich passiert ist. Nicht nur haben wir die ganzen Medienberichte, die ganzen Nachrichten, wir haben es mit eigenen Augen im Fernsehen gesehen, wir haben es in Zeitungen gesehen, wir haben es von Menschen gehört. Vielleicht kennt jemand jemanden, der jemanden in Amerika kennt, der jemanden verloren hat. Ja, und dann waren Katrin und ich noch da und erzähle euch heute, dass wir da diesen Ground Zero gesehen haben, die Überreste von dem, was vorher die Türme waren. Glaubt ihr mir? Glaubt ihr, dass das wirklich passiert ist? Ich bin Augenzeuge von den, also zumindest von den Überresten. Natürlich glaubt ihr, dass das passiert ist. Und das ist die Parallele zu der Wiederauferstehung. Über 500 Augenzeugen. Zum Teil werden die noch durch das gesamte erste Jahrhundert gelebt haben, haben den auferstandenen Jesus Christus gesehen. Ein unglaublicher Beweis für die tatsächliche körperliche Wiederauferstehung. Und dann noch ein wichtiger Beweis für die Auferstehung ist die Verschiebung des Gottesdienstes auf den Sonntag. Warum treffen wir uns eigentlich hier am Sonntag? Weil Jesus Christus am Sonntag auferstanden ist. Der Autor M. Green schreibt in Bezug darauf: Die Christen trafen sich am ersten Tag der Woche zum Gottesdienst. Dies taten sie deshalb, weil es der Tag war, an dem ihr Herr von den Toten auferstand. Deswegen nannten sie ihn den Tag des Herrn. Jesus ist am ersten Tag der jüdischen Woche auferstanden. Nun war der jüdische Ruhetag der Samstag. Dieser Tag war geheiligt aufgrund der Schöpfung, als Gott am siebten Tag der Woche ausruhte, nachdem er sein Schöpfungswerk vollbracht hatte. Den Christen gelang es, diesen Jahrtausenden alten und theologisch gestützten Ruhetag zu verlegen, wo sie doch selbst Juden waren. Es wäre die Mühe nicht wert gewesen, hätten sie nicht genau gefühlt, dass der erste Tag der Woche der Verehrung des Herrn dienen sollte, der an diesem Tag nicht die Schöpfung, sondern die neue Schöpfung beendet hatte. Wie können wir ohne die Auferstehung diesen Feiertagswechsel erklären und verstehen? Glaubst du an die tatsächliche, körperliche Auferstehung von Jesus Christus? Der letzte Beweis für die Auferstehung Jesu, den ich heute Morgen nennen möchte, ist das Überleben und die Ausbreitung der Gemeinde. Wenn wir an die Auferstehung Jesus Christus glauben und diese nicht wirklich stattgefunden hat, was haben wir dann noch? Und dennoch haben Millionen von Gläubigen über 2000 Jahre lang fest daran geglaubt. Die Überzeugung, dass Jesus von den Toten auferstanden ist, hat die ersten Jünger komplett verändert. Zum Zeitpunkt von der Kreuzigung verließen ihn alle und flohen, sagt das Markus-Evangelium. Doch dieselben Personen riskierten nur wenige Wochen später ihr Leben für die Botschaft von Jesus Christus. Warum? Es musste wirklich stichhaltige Beweise gegeben haben, um Jünger wie zum Beispiel Thomas und Petrus und Paulus zu überzeugen, dass Jesus tatsächlich auferstanden ist. Menschen riskieren normalerweise nicht ihr Leben für etwas, von dem sie nicht 100%ig überzeugt sind. Und so überzeugt, wie die ersten Jünger waren, breitete sich die frohe Botschaft von der Auferstehung aus und verbreitete sich über die ganze Welt hinaus, bis heute. Wenn du nun tatsächlich an die körperliche Auferstehung von Jesus Christus glaubst, dann ist die nächste wichtige Frage, die es zu beantworten gilt: Warum ist die Auferstehung auch heute noch wichtig für mich? Der erste Grund dafür ist, weil die Auferstehung Jesu unsere Vergangenheit betrifft. Jesus Christus ist am Kreuz gestorben und er ist wieder auferstanden, damit wir errettet werden können. Wenn er nicht auferstanden wäre, könnten wir nicht auf seine Errettung und die Vergebung der Sünden vertrauen. Die Auferstehung hat also einen vergangenen Aspekt. Wir können ihm mit unseren Sünden vertrauen, darauf, dass er sie uns vergeben wird. Jesus Christus wird und kann unsere Sünden vergeben, so sehr, wie er auch von den Toten auferstanden ist. Und das betrifft unsere Vergangenheit. Aber ein weiterer Grund ist, weil die Auferstehung Jesu auch unsere Gegenwart betrifft. Wir haben durch den Kreuztod und die Auferstehung Jesu die Möglichkeit, Jesus Christus auch in der Gegenwart, jetzt, hier und heute, ihm zu dienen. Dinge für ihn zu tun, die ihm gefallen. Das ist erst möglich geworden, dadurch, dass er am Kreuz gestorben und wieder auferstanden ist. Und so betrifft Jesus Auferstehung auch unsere Gegenwart. Und zuletzt, weil die Auferstehung Jesu unsere Zukunft betrifft. Jesus hat den Tod besiegt, als er nach seiner Kreuzigung wieder auferstanden ist. Wenn wir ihn bitten, uns zu retten, dann wird er das tun. Und so werden auch wir zum ewigen Leben auferstehen und in Ewigkeit mit ihm leben. Paulus sagt, denn weil der Tod kam durch einen Menschen, so kommt auch die Auferstehung der Toten durch einen Menschen. Denn gleich wie in Adam alle sterben, so werden auch in Christus alle lebendig gemacht. Ein jeglicher aber in seiner Ordnung, als Erstling Christus, danach die, welche Christus angehören bei seiner Wiederkunft. Wenn wir, so wie Paulus hier schreibt, Jesus Christus angehören, dann dürfen wir sicher sein, dass wir zum ewigen Leben auferstehen werden. Jesus Christus selbst sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er gestorben ist. Glaubst du an die Auferstehung von Jesus Christus? Unsere Sicht von der Auferstehung von Jesus Christus kann und wird unser Leben komplett verändern. So wie wir am Anfang gesehen haben, das Leben von Lew Wallace, der auf die Knie gegangen ist und zum Herrn geschrien hat, mein Herr und mein Gott. Beten wir zum Schluss. Lieber Vater im Himmel, ich danke dir für diesen Morgen, an dem wir an die Auferstehung deines Sohnes Jesus Christus denken können, die tatsächliche, körperliche Auferstehung deines Sohnes. Vater, durch die wir die Gewissheit haben, dass das, was er über die Vergebung der Sünden gesagt hat, auch tatsächlich wahr ist. Jesus Christus ist in der Lage, uns unsere Sünden zu vergeben und uns zu reinigen von jeder Ungerechtigkeit, damit wir ewiges Leben haben. Aber wir haben auch verstanden, dass wir Jesus Christus angehören müssen. Und Vater, ich möchte dich bitten für diejenigen, die unter uns sind, die sich nicht sicher sind, gehöre ich wirklich Jesus Christus an? Und die vielleicht wissen, ich folge ihm nicht nach. Vater, ich möchte dich, für sie bitten, dass du ihnen hilfst, eine Entscheidung zu treffen für Jesus Christus, dass du ihnen hilfst, die Auferstehung wirklich als das zu sehen, was sie war. Ein Wunder und eine Tatsache. Vater, ich möchte dich bitten, sprich zu ihrem Herzen. Vater, aber auch uns, hilf uns, dass wir die Auferstehung wieder in ganz neuem Lichte sehen. Dass wir erkennen, dass sie einen gegenwärtigen Aspekt hat. Nämlich, dass wir jetzt das Privileg haben, die Möglichkeit und die Fähigkeit, Jesus Christus zu folgen und ihm zu dienen. Vater, ich möchte dich bitten, mach diese Wahrheit größer in unserem Herzen. Hilf uns, deinem Sohn Jesus Christus, unser Leben mehr und mehr hinzugeben, so wie du es möchtest. Vater, und ich danke dir dafür, dass die Auferstehung auch einen zukünftigen Aspekt für uns hat, dass diejenigen, die dir angehören, auch wissen dürfen, dass wir die Ewigkeit mit dir verbringen dürfen, Vater. Dafür danke ich dir, in Jesus' Namen. Amen.